Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast, zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts begeben wir uns zusammen in ein Grenzgebiet, in dem es aber eine ganze Menge Überschneidungen gibt, nämlich zwischen Kardiologie und Nephrologie. Da gibt es einiges zu entdecken und in dieses Grenzgebiet eintauchen möchte ich zusammen mit meinem Kollegen Privatdozent Dr. Kevin Schulte vom Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein in Kiel. Er ist dort stellvertretender Klinikdirektor und ist seit einigen Jahren anscheinend bereits in der Nephrologie und auch in Kiel. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, Kevin, und dass wir das heute mal besprechen können. Dieses Thema, was mir wirklich sehr fern liegt, da musst du mir einiges beibringen heute.
David, gerne. Vielen Dank für die Einladung zu dem spannenden Podcast. Ich bin gern dabei.
Warum bist du Nephrologe geworden und nicht Kardiologe?
Weil das war ein bisschen Zufall und Glück. Ich hatte damals einen fantastischen Doktorvater und habe mich in die Niere verliebt und die Nierenphysiologie. Und ehrlich gesagt habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, Kardiologe zu sein oder zu werden, weil es einfach so cool war, sich mit nephrologischen Inhalten zu beschäftigen, dass ich überhaupt gar keinen Gedanke daran hatte, mich mit diesem lediglich pumpenden Organ auseinandersetzen zu wollen.
Ja, das ist ein sehr guter Einstieg in einen Cardio-Podcast. Dann müssen wir das Thema mal genauer beleuchten. Herz und Niere ist aber trotzdem etwas, was sehr eng miteinander zu tun hat und was auch sich gegenseitig bedingt. Und ich glaube, das, worauf wir heute hinauskommen müssen, ist, dass du uns einmal erklärst, was wir Kardiologinnen und Kardiologen von der Niere wirklich wissen sollten oder wissen müssen. Also wie gehören diese zwei Organe aus deiner Sicht denn zusammen?
Ich glaube, Herz und Nieren verhalten sich so ein bisschen zueinander wie Yin und Yang. Und ich muss gleich, um mich nicht hier bei den Zuhörern zu unbeliebt zu machen, gestehen, dass ich natürlich im Verlaufe dann doch auch ein kleines Herz für die Kardiologie und meine kardiologischen Kollegen entwickelt habe. Deswegen bin ich auch gerne hier. Und ich glaube, man muss sich klar machen, dass es einfach wie Yin und Yang zusammenwirkt. Wir alle wissen, wenn die Nieren nicht durchblutet werden, dann tut denen das nicht gut. Also völlig klar, Heart Failure macht Acute Kidney Injury. Aber wir wissen es auch andersrum, dass wenn unsere Patientinnen und Patienten ein akutes oder chronisches Nierenversagen haben, dann ist das auf lange Sicht auch nicht gut fürs Herz. Und es ist eben ein enges Wechselspiel. Und deswegen finde ich es auch so gut, dass dieses Thema hier im Fokus steht, weil ich glaube, die Kardiologen müssen sich mit der Nephrologie auseinandersetzen und wir Nephrologen mit der Kardiologie, weil nur dann wird es eine runde Sache und es funktioniert so richtig gut zusammen.
Wie rum müssen wir denn dann jetzt anfangen? Du hast gesagt, es bedingt sich gegenseitig. Kannst du uns das dann mal auseinanderdröseln? Entweder bei einem Herzinsuffizienzpatienten, wie wirkt sich das jetzt auf die Niere aus? Oder wenn dir das leichter fällt, vielleicht der Niereninsuffizienzpatient, wie reagiert das Herz darauf? Wir müssen wahrscheinlich im Moment mal in einer Richtung starten, wenn sich beides gegenseitig so bedingt, ne?
Ich möchte erstmal einfach beginnen. Es ist wahrscheinlich den meisten bekannt, dass es dieses kardiorenale Syndrom gibt, was vor einigen Jahren definiert wurde. Ich muss gestehen, ich finde es ein bisschen sperrig und finde es eigentlich leichter, wenn man einfach erstmal mit der Annahme beginnt, dass das Herz nicht mehr das macht, was es eben normalerweise tut. Und ich glaube, der einfachste Fall ist, dass wir einfach ein Low-Output-Versagen haben. Das heißt also, wir haben eine Patientin oder einen Patient, die ist herzinsuffizient und wir haben einen reduzierten Renal Blood Flow, weil eben die Niere einfach nicht mehr so durchblutet wird, wie es sein soll. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, sich einmal vor Augen zu führen, was dann eigentlich passiert. Also wir haben zum Beispiel am Beginn des Ganzen einen Herzinfarkt und deswegen eben akutes Herzversagen und dadurch bedingt eine schlechte renale Perfusion. Und dann, ich weiß nicht, David, ob dir das völlig klar ist, was dann in der Niere passiert?
Wenn die nicht gut durchblutet wird, wahrscheinlich gehen Nephronen zugrunde langfristig.
Genau, also das Erste, was passiert, ist, dass die glomeruläre Filtrationsrate abreißt, wenn der Blutdruck so weit abfällt, dass der Autoregulationsbereich der Niere nicht mehr funktioniert. Vielleicht nochmal zur Erinnerung an die Urzeiten der Physiologie. Die Niere hat durch den Muskeltonus im Vas afferens und Vas efferens die Möglichkeit, den Blutdruck relativ lange stabil zu halten, also den Filtrationsdruck. Und wenn eben der Blutdruck so weit abfällt, dass durch eine Kontraktion von dem Gefäß im Nachgang an das Glomerulum nicht mehr gelingt, dann sinkt eben die glomeruläre Filtrationsrate ab. Das ist eben das, was ganz schnell passiert, wenn die Perfusion nicht ausreicht. Aber wir haben auch die Situation, dass wir einfach eine Mangelperfusion des Nierenmarks haben und das Nierenmark ist eben an sich schon relativ sauerstoffdepriviert und metabolisch extrem aktiv, weil wir müssen ja die ganzen Sachen im Tubulussystem zurücktransportieren, die der Körper gerne behalten möchte und die wir zuvor filtriert haben. Und das führt dazu, dass der Tubulus richtig hart arbeiten muss. Und wenn dieser metabolisch sehr aktive Tubulus jetzt zu wenig mit Sauerstoff versorgt wird, naja, dann werden die Zellen eben ischämisch und sterben. Und dann purzeln die eben von der Basalmembran runter und fallen ins Tubuluslumen und verstopfen dann eben den Tubulusapparat. Und die Tubuluszellen sind zwar regenerativ, aber je nachdem, wie ausgeprägt der Tubulusschaden ist, kommt es eben, genau wie du, David, schon richtig gesagt hast, von wegen, keine Ahnung, von Nephrologie, dazu, dass wir Nephrone verlieren. Und das ist genauso schlimm, wie wenn wir Myokardzellen verlieren. Wir haben halt pro Niere so 1 bis 1,5 Millionen Nephrone und mit jedem akuten Nierenschaden gehen Nephrone verloren. Und je mehr Nephrone wir verlieren, desto näher nähern wir uns eben der chronischen Niereninsuffizienz, weil es eben ein Zustand ist, der nicht mehr reversibel ist. Das erklärt auch, warum 30-60% der Patienten mit einem Herzversagen eben auch ein akutes oder chronisches Nierenversagen entwickeln, weil eben es ganz häufig bei den Patienten dazu kommt, dass in den Nieren ein ischämischer Schaden entsteht. Jetzt ist es ja auch so, dass wir Situationen haben, in denen wir vor allem ein rechtsherzbetontes Problem haben, also einen erhöhten ZVD und dadurch bedingt auch ein Perfusionsproblem der Niere. Dann passiert im Prinzip genau das Gleiche. Wir haben dann eine Situation, in der sich ein Ödem entwickelt in der Niere. Manche nennen das Nephrosarca. Und wir eben einen erhöhten Druck haben hinterm Filter. Und auch das führt natürlich dazu, dass der Filtrationsdruck abnimmt und wir eine Ischämie in der Niere entwickeln. Und das erklärt, glaube ich, auch ganz schön, dass wir sowohl Nierenprobleme bekommen, wenn wir Patienten haben mit einer Herzinsuffizienz mit einem zu niedrigen Output, als auch eben Nierenfunktionsverschlechterungen sehen, wenn Patienten einfach ein führendes Rechtsherzproblem haben. Das heißt, die Niere ist ganz häufig leidtragend, egal eben, ob zu wenig rausgepumpt wird oder das Blut zu schlecht zurückfließen kann. Und wenn man sich die Häufigkeiten anschaut, ich sagte 30-60%, dann sieht man, dass es eben ein enormes Problem ist und man eigentlich Niere und Herz gar nicht alleine denken kann.
Ja, Nephrosarca, das hatte ich tatsächlich so, glaube ich, noch nicht auf dem Schirm. Und die Physiologie sich wieder in Erinnerung zu rufen, das kann ja auch nicht schaden, glaube ich. Habe ich das richtig verstanden, dass du gesagt hast, das sind eher akute Nephrontode dann? Oder wie wirkt sich das dann in der chronischen Herzinsuffizienz aus? In einem akuten Infarkt mit einem Pumpversagen, da leiden ja alle Organe. Das versteht man gut. Muss das dann immer wieder neu passieren? Oder passiert das sowieso, wenn die Niere dauerschlecht durchblutet ist?
Das ist eine super Frage. Ich weiß noch, als ich Björn gemacht habe, da war ich auf einer internistischen Station mit kardiologischem Einschlag und da hieß es immer, naja, wenn man die Leute in der kardialen Dekompensation mit Diuretika wieder in den Normalzustand überführt, dann steigt das Krea schon mal an. Das ist aber nicht so schlimm, das wird dann immer wieder normal. Das ist ein völliger Irrglaube. Bei jedem Anstieg des Kreatininwerts sterben Nephrone ab. Kardiologen kann man das, glaube ich, gut erklären mit dem Troponinwert. Das ist eigentlich analog. Steigt der Troponinwert an, sterben Kardiomyozyten. Steigt der Kreatininwert an, sterben Tubuluszellen. Und wenn wir Nephrone verlieren, dann reduziert sich einfach die Zahl der funktionierenden Filterstationen, die wir haben. Man kann sich das einfach vorstellen. Bei der ersten Dekompensation verlieren wir die ersten 30.000. Und wenn wir das 3-4 Mal haben, dann schoppt sich einfach der Nephronverlust an und irgendwann entwickelt sich durch diese rezidivierenden kleinen akuten niedrigen Schädigungen dann eben eine chronische Niereninsuffizienz. Das ist also ein schrittweiser, progredienter Prozess, der vor allem dann auftritt, wenn wir es zu gut meinen. Also je schneller wir die Patienten rekompensieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir eben so eine akute Nierenschädigung triggern. Und wenn wir das häufiger tun, dann entsteht eben auch eine chronische Nierenschädigung, die es uns dann immer schwerer macht im Verlauf, die Patienten zu rekompensieren, weil einfach die Diuretika dann auch nicht so gut wirken. Das ist vielleicht die erste Aussage, die ich gerne transportieren möchte. Langsam ist manchmal besser als schnell. Ich weiß, dass das bei vielen Kardiologen nicht so gut ankommt. Die wollen es immer hauruck machen und geil ist schnell. Beim Auto stimmt das vielleicht auch, aber bei der kardialen Rekompensation stimmt das nicht, weil wenn wir es schnell machen, dann töten wir viele Nephrone und bereiten den Weg eben zur chronischen Niereninsuffizienz.
Wie ist dann der Mechanismus andersrum? Also nicht durch Blutungsstörung der Niere durch Herzinsuffizienz macht dann Niereninsuffizienz, sondern das andere, wie bedingt die Niereninsuffizienz, wenn die jetzt vorangestellt wäre, dann die Herzinsuffizienz wiederum?
Also gibt es eigentlich zwei Wege. Der erste ist, wir haben ein akutes Nierenproblem, zum Beispiel eine Ankervaskulitis, die uns ganz schnell die Filterstation kaputt macht. Dann haben wir das Problem, dass wir die Flüssigkeit einfach nicht mehr losbekommen und wir dann einfach eine akute Hypervolemie entwickeln, die renal bedingt ist und dann entsteht dadurch quasi die akute kardiale Dekompensation. Das ist ein wichtiger, aber verhältnismäßig seltener Fall. Was häufiger ist, ist, dass wir eine chronische Niereninsuffizienz haben, die eben durch die damit einhergehenden Veränderungen dazu führt, dass wir eine massive Gefäßverkalkung haben und auch eine rasch progrediente Atherosklerose. Das kann man vor allem über zwei Pathomechanismen gut erklären. Das eine ist, dass wir wissen, dass die Urämietoxine, die ja immer mehr entstehen, je fortgeschrittener Niereninsuffizient jemand ist, dazu führen, dass die LDL-Partikel eine andere Konformität annehmen. Das heißt also, wir haben andere LDL-Partikel als bei normalen Patientinnen und Patienten mit einer Atherosklerose, die eben besonders toxisch sind und deswegen besonders atherosklerosefördernd. Und zum anderen haben wir eine Störung vom Calcium- und Parathormonstoffwechsel, der dazu führt, dass wir einfach aggressive Gefäßverkalkungen entwickeln, weil wir das Calciumphosphat-Flüssigkeitsprodukt übersteigen und deswegen die Herzklappen und die Gefäße total schnell bei den chronisch niereninsuffizienten Patienten verkalken. Das haben die meisten Kardiologen auch gesehen. Das sind diese massiven Aortenklappenverkalkungen, die viele Dialysepatienten haben. Und das ist eben dadurch bedingt, dass der ganze Knochenstoffwechsel aus den Fugen gerät, wenn jemand niereninsuffizient ist oder gar dialysepflichtig. Und das ist in meiner Welt auch immer einer der Kernkardiovaskulären Risikofaktoren neben Diabetes, Rauchen, Hypertonus und Lipidstoffwechselstörungen, die chronische Niereninsuffizienz, weil eben die chronische Niereninsuffizienz so massiv dazu beiträgt, dass das kardiovaskuläre Risiko ansteigt. Glaube ich, verdient es, dass man auch als Kardiologe einen besonderen Blick darauf hat, dass die Niere nicht schlechter wird, weil damit an sich ein großer kardiovaskulärer Risikofaktor entsteht.
Also mit anderen Worten sagst du ja, wir Kardiologen müssen ein bisschen genauer auf die Niere gucken. Du hast jetzt eben schon gesagt, dass wir den Kreatininwert ja gerne mal messen und dann sehen, oh, der ist hoch. Muss man denn mehr als das Kreatinin sich für eine gute Nierenbetrachtung jetzt als Kardiologe anschauen? Welche Parameter sollte man sich da vom Patienten für besorgen?
Also vielleicht noch ein Aspekt zum Kreatinin, David, bevor ich auf deine Frage antworte. Ich glaube, man muss sich klar machen, dass wirklich jeder Anstieg des Kreatininwerts mit einer signifikanten Mortalitätserhöhung einhergeht. Und das ist, glaube ich, in vielen Köpfen noch nicht so richtig angekommen. Jedes akute Nierenversagen steigert die Mortalität der Patienten signifikant. Der leichteste Grad des akuten Nierenversagens, also Kreatinin steigt 0,3 Milligramm pro Deziliter an, führt schon dazu, dass die Patienten ein anderthalbfach erhöhtes Morbiditätsrisiko haben. Das ist enorm. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst und das zeigt aus meiner Sicht, wie entscheidend es ist, dass man ein Auge drauf wirft. Jetzt aber zu deiner Frage. Es ist ja eigentlich ganz leicht. Wir haben ja nur zwei Dinge, die man sich angucken kann. Das eine ist das Blut, da guckt man nach dem Kreatininwert. Und das andere ist der Urin, da guckt man nach der Eiweißausscheidung. Und ich glaube, die Nephrologie ist für viele so ein Buch mit 7 Siegeln, aber völlig ungerechtfertigt. Man muss eigentlich einen U-Status machen und sich im U-Status anschauen, wie viel Kreatinin wird da ausgeschieden und wie viel Albumin wird ausgeschieden. Und dann kann man flugs die Albumin-Kreatinin-Ratio errechnen und dann hat man eigentlich den halben Weg schon gegangen. Vielleicht darf ich mal eine Frage andersrum stellen, David. Ist dir eigentlich klar, warum man Albumin und Kreatinin zusammen bestimmt oder ist das was, worüber wir auch nochmal kurz schnacken sollten?
Ja, das ist gut, dass du das fragst, weil das solltest du vielleicht auch noch mal erklären.
Ich erkläre das ganz gerne an zwei Kollegen von mir. Ich habe so eine Kollegin, die kommt morgens mit einem Volvic-Kasten gefühlt ins Arztzimmer. Die kennen wir wahrscheinlich alle. Das sind die Menschen, die bis zur Mittagsbesprechung schon 3 Liter Volvic getrunken haben, weil sie meinen, sie müssten immer trinken. Wenn wir uns jetzt einfach mal zwei Menschen überlegen, die beide einen gleichen Filterschaden haben. Die haben also beide zum Beispiel eine diabetische Nephropathie und scheiden 1 Gramm Albumin am Tag aus. Dann macht es ja einen riesen Unterschied, ob der eine 5 Liter am Tag trinkt und der andere 1,5. Weil dann die Konzentration durch die ganze Flüssigkeitsmenge, die zu sich genommen wird, völlig unterschiedlich ist. Das heißt also, würden wir die beiden Personen vergleichen und würden uns einfach nur die Konzentration der Albuminausscheidung anschauen, würden wir merken, okay, der eine ist ja viel gesünder als der andere, nicht wissend, dass es eben ein Verdünnungseffekt ist. Und um dafür zu korrigieren, hat man die kluge Idee gehabt zu sagen, naja, dann lasst uns doch was anschauen, was alle am Tag in der gleichen Menge ausscheiden. Und das ist eben das Kreatinin. Frauen scheiden so 1 bis 1,5 Gramm am Tag davon aus, Männer je nach Muskelmasse eher 1,5 bis 2. Und wenn man eben die Albuminausscheidung in Bezug setzt zur Ausscheidung von Kreatinin, erkennt man, dass man plötzlich dafür korrigiert, dass wir alle unterschiedlich viel trinken. Und das ermöglicht uns viel besser zu wissen, wie ausgeprägt die Eiweißausscheidung von unseren Patienten ist. Das heißt also, um es einfach zu machen, das Erste, was wir tun, wir gucken uns den Kreatininwert an und schauen, ist der im Normalbereich oder erhöht. Und das Zweite, was wir machen, ist, wir gucken uns an, wie ist die Albuminausscheidung in Bezug zum Kreatinin. Und dann wissen wir, ob ein Filterschaden vorliegt oder nicht. Vielleicht darf ich noch 2 Sachen ergänzen, die aus meinem Gefühl nicht allen ganz klar sind. Im akuten Nierenversagen ist der GFR-Wert, der kalkuliert wird, nicht aussagekräftig, weil wir ja noch gar nicht im Steady State sind. Das heißt, im akuten Nierenversagen sollte man vor allem seinen Blick auf den Kreatininwert richten. Im stabilen chronischen Nierenversagen ist das anders. Da sollte man eher auf die GFR schauen, weil da das Kreatinin im Steady State ist. Das heißt, im akuten Nierenversagen macht es keinen Sinn, auf die angegebene GFR-Zahl zu vertrauen, weil quasi sich das System noch nicht eingependelt hat. Das andere, was man, glaube ich, sich auch klar machen muss, ist, wenn wir Albumin im Urin finden oder komisch verformte Erythrozyten, dann wissen wir, dass wir einen glomerulären Filterschaden haben. Der glomeruläre Filter ist dicht so bis 45.000 Dalton, das heißt genau bis zur Grenze vom Albumin. Und wenn wir Albumin im Urin finden, dann wissen wir, dass wir irgendein Problem im Filter haben und deswegen viel Albumin filtriert wird und deswegen sich im Urin findet. Deswegen ist Albumin quasi unsere Markersubstanz, die uns sagt, ob wir ein Problem am glomerulären Filter haben. Was wir typischerweise haben, wenn jemand langjährigen Hypertonus hat oder einen Diabetes oder auch, wenn seltenere Nierenerkrankungen vorliegen. Das heißt also, das Albumin sagt uns, dass wir ein Problem mit dem glomerulären Filter haben. Und wenn wir das haben, dann können wir auch zielgerichtet eingreifen. Aber das ist eigentlich ganz leicht. Man braucht den Urin und da guckt man, habe ich da komisch verformte Erythrozyten? Dann immer den Nephrologen rufen. Habe ich da Albumin drin in einem relevanten Ausmaß? Dann muss man behandeln. Eigentlich ganz einfach.
Ja, klingt so einfach. Ist dann aber doch so, dass wir das gerne beiseite schieben, da zum Beispiel mal eine Urinanalyse oder so zu machen. Du hast ja eben gesagt, du guckst erst aufs Blut, Kreatinin und dann aufs Albumin im Urin. Wie schätzt man das denn dann ein? Also wir mögen ja in der Kardiologie gerne so Gradeinteilungen, weiß ich nicht, Aortenstenose 1 bis 3, Nyha-Klasse 1 bis 4. Wonach ist das jetzt in deinem Schema dann einzusortieren?
Also es gibt 3 Klassen, nach denen man die Albuminurie einteilt. A1, 2, 3. A, klar für Albuminurie. Grad 1 heißt, wir haben weniger als 30 Milligramm pro Gramm Kreatinin, also weniger als 30 Milligramm Albuminausscheidung pro Gramm Kreatinin. A2, und das ist das, was man sich unbedingt merken muss, 30 bis 300 und A3 oberhalb von 300 Milligramm pro Gramm Kreatinin. Man muss sich vor allem A2 merken, weil das ist die Grenze, ab der es wichtig ist, dass man die Patienten gut behandelt. Das ist so ein bisschen fies. Die Einteilung, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, ist die quasi unserer internationalen Society, der KDIGO. Viele Pharmafirmen haben allerdings ihre Studien so designt, dass sie etwas andere Grenzwerte verwendet haben. was es für manche so ein bisschen verwirrend macht. Deswegen gibt es die Schultische A2-Regel, das ist quasi meine Welt. Ich glaube, alle, die eine A2 haben und kein Diabetes, die brauchen einen ACE-Hemmer und einen SGLT2-Inhibitor. Die zusätzlich noch einen Diabetes haben, das sind die Patienten, bei denen man an MRA denken muss, also an Finerenon oder seit der Flow-Studie auch an Semaglutid, also an GLP-1-Analoga. Ich glaube, das ist eigentlich ganz leicht. Wir gucken uns den Urin an, finden wir mehr als 30 Milligramm Albumin pro Gramm Kreatinin, müssen wir schauen, habe ich eine RAS-Inhibition und habe ich einen SGLT2-Inhibitor und haben die Patienten zusätzlich noch einen Diabetes, muss ich mich fragen, ist hier ein MRA gefragt oder gar ein GLP-1-Analoga? Und dann ist man eigentlich schon durch mit der Nummer. Also Kreatinin angucken, wie ist die Nierenfunktion, Albumin angucken, dann A2 oder mehr, gibt es einen RAS-Inhibitor oder einen SGLT2-Inhibitor, das muss beides gegeben sein. Und wenn dann Diabetes vorliegt, dann zusätzlich noch die Frage, brauche ich einen Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonist oder Semaglutid? Und wenn ich das mache, habe ich eigentlich wunderbar die Patienten behandelt.
Wenn du jetzt von RAS-Hämmern sprichst, für die Niere ist dir das dann egal, ob es ein ACE-Hämmer ist oder ein AT1-Antagonist oder so im weitesten Sinne ist das ja auch diese Achse ein ARNI. Ist das für die Niere gleich oder brauchst du da irgendwas Bestimmtes?
Also mir ist das relativ gleich. Meine Kardiologen schimpfen immer mit mir und sagen, wenn ich einen ACE-Hämmer empfehle, ich sah es in den 80ern. Also du weißt, David, ich beschäftige mich vor allem mit Versorgungsforschung. Und wenn ich sehe, wie häufig wir gar nichts machen, wenn was geboten ist, dann glaube ich persönlich, die Frage, ob man jetzt Ramipril gibt oder Canesartan, die ist wirklich extrem nachrangig. Also wenn wir Patienten haben, die eine glomeruläre Proteinurie in einem relevanten Ausmaß haben, also A2 oder größer, dann bin ich glücklich, wenn die eine RAS-Inhibition haben und glaube, dass der Unterschied zwischen den Präparaten wirklich verschwindend gering ist. Also das ist mir wirklich egal.
Es ist ja interessant, dass wir jetzt auch eine große Überschneidung haben, wenn wir jetzt Herzinsuffizienzpatienten oder du die Niereninsuffizienzpatienten behandelst, dann geben wir ja beide, jetzt meinetwegen ein SGLT2-Hämmer, ein ACE-Hämmer, wir geben auch MR-Antagonisten in der Herzinsuffizienz. Das Semaglutid zum Beispiel, das wird sicherlich auch noch kardiologisch relevanter werden. Macht das für dich Sinn oder woher kommt das, dass das quasi die gleichen Präparate sind?
Das ist ja fast eine philosophische Frage.
Ja, ein bisschen.
Wir haben ja halt nicht so unendlich viele Achsen, die wir bedienen. Und ich finde, vieles ist da schon plausibel. Und ich finde es auch ganz praktisch. Also eure Fanta 4, damit hat man ja schon 3 von 4 unserer Fanta 4 getroffen. Also ich glaube eigentlich, dass wir es häufig gemeinsam gut hinbekommen müssten. Wenn man sich aber, und ich habe es eben erwähnt, dass ich mich viel so mit Versorgungsdaten beschäftige, angucke, wie die Patienten real versorgt werden, dann muss man gestehen, ist viel Room for Improvement. Eigentlich ist das ja eine fantastische Ausgangssituation, dass wir mit ähnlichen Pfeilen unsere Ziele beschießen.
Wenn wir jetzt so einen Patienten haben, also meinetwegen, ich sehe einen Herzinsuffizienzpatienten mit einer eingeschränkten Pumpfunktion, aber auch einer eingeschränkten Nierenfunktion und jetzt auch einer Albuminurie, meinetwegen A2, den ich dann für mich leitliniengerecht behandle. Also der kriegt von mir Beta-Blocker, RAS-Hämmer, SGLT2 und einen MR-Antagonisten. Glaubst du denn, dann habe ich die Niere schon ausreichend versorgt, weil die Überlappung so relevant ist? Oder würdest du sagen, den muss aber dann auch noch ein Nephrologe sehen, damit wir da an der Niere nichts verpassen?
Wir haben gerade untersucht, wie viel kodierte chronisch niereninsuffiziente Patienten es in Deutschland gibt. Das sind etwas über 1,5 Millionen. Und wenn man sich dann klar macht, dass wir 1500 Nephrologen in Deutschland sind im ambulanten Bereich, dann erkennt man relativ schnell, dass wir die alle gar nicht sehen können. Also es gibt eine sehr große Dunkelziffer. Wir glauben, dass wir mit denen, die noch nicht kodiert und bekannt sind, so ungefähr 6 bis 8 Millionen chronisch niereninsuffiziente Menschen in Deutschland haben. Und wir können die gar nicht alle sehen. Wichtig ist, dass die zu uns kommen, die eine Mikrohämaturie haben, also wo wir glauben, dass die ein aktives Sediment haben, die müssen zu uns. Ich würde auch alle zum Nephrologen schicken, die eine große Proteinurie haben, also A3 und mehr. Und ich würde alle zu uns schicken, die eine GFR kleiner 45 und auf jeden Fall kleiner 30 haben. Aber wenn das jetzt so der Anfang 50-Jährige ist, der Diabetes hat, einen Bluthochdruck, hat so ein bisschen 200 Milligramm pro Gramm Kreatinin-Eiweißausscheidung und du gibst dem schönen ACE meinen SGT2-Inhibitor und dein Finerenon, dann bin ich total glücklich, wenn ich den nicht sehen muss.
Das ist ja total relevant. Man muss ja irgendwie sehen, wo sind die Patienten jetzt richtig und wo vielleicht noch nicht, weil wir ja auch viel sehen, dass gewisse Patienten den richtigen Facharzt dann doch nie zu sehen bekommen und man dann gewissen Sachen hinterherläuft. So, finde ich, gibst du ja auch sehr klare Aussagen, wie man das, bis er dann irgendwann mal zu dir muss, auch handeln kann. Das ist ganz hilfreich.
Ja, ich glaube, es ist eine wahnsinnig spannende und relevante Frage, die wir uns, glaube ich, in allen Fachgebieten stellen müssen. Was ist überhaupt realistisch? Ich finde, wenn wir Empfehlungen aussprechen, dann sollte es auch möglich sein, dass ein großer Teil der Bevölkerung die in Anspruch nehmen kann. Und wenn man sich die Wartezeiten anschaut, dann muss man einfach konstatieren, vieles von dem, was wir in den Elfenbeintürmen erträumen, ist in der Praxis gar nicht umsetzbar. Und das hilft ja gar keinem. Und ich glaube, ein bisschen mehr Hemdsärmeligkeit schadet manchmal nicht.
Wir haben jetzt über Medikamente geredet, die du gerne für die Niere reintun würdest, weil sie der Niere gut tun. Aber es gibt ja auch immer mal wieder Medikamente, wo man sagt, oh, das ist aber nicht gut für die Niere. Was gibt's aus deiner Sicht für Medikamente, die ja vielleicht bezogen auf die Kardiologie im Speziellen gerne gegeben werden, die aber aus nephrologischer Sicht ungünstig sind?
Am meisten hasse ich natürlich nichtsteroidale Antirheumatika, Ibuprofen und Diclofenac. Das ist wirklich das, was mir die Nackenhaare hier zu Berge stehen lässt. Was ich aus kardiologischer Sicht wichtig finde, sind, dass die ARNIs Dosis angepasst werden. Das ist, was wir relativ häufig sehen, dass Patienten eine chronische Herzinsuffizienz haben, dann kriegen sie ihren ARNI, aber der ist einfach nicht richtig dosiert. Und dann erleben wir doch schon häufiger, dass die Patienten dekompensieren und ins akute Nierenversagen rutschen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Take, dass man eben darauf achtet, wie ist die GFR und dann die Dosis entsprechend anpasst. Das passiert meinem Gefühl nach in der Praxis nicht immer ganz konsequent.
Und was anderes, was in der Kardiologie immer relevant ist als nierenschädigend, ist natürlich auch unser Röntgenkontrastmittel, was in der Diskussion steht. Was können wir jetzt für die Niere tun, außer vielleicht weniger Kathetern, wobei das Kontrastmittel ja auch in der Radiologie rauf und runter gegeben wird. Aber wie stehst du dazu?
Also was muss, das muss, das ist quasi die erste Aussage. Es gibt schöne Daten, die zeigen, dass Niereninsuffiziente, auch dialysepflichtige Patienten, nichts davon haben, wenn man ihnen wichtige gebotene Untersuchungen nicht zukommen lässt. Das heißt also, falsche Angst für wirklich indizierte Untersuchungen, glaube ich, ist fehl am Platz. Aber man sollte sich natürlich immer fragen, ist es eine smarte Indikation, die ich da stelle, und habe ich vielleicht andere Wege, kontrastmittelfrei die Frage zu beantworten? Wir machen zum Beispiel ganz gerne Ventilationsperfusionsintigraphien, um Kontrastmittel zu sparen. Und häufig kann man auch durch scharfes Nachdenken auf einige Untersuchungen verzichten. Ansonsten würde ich all den Patienten, die eher so auf der trockenen Seite des Seins sind, vor einer Untersuchung Flüssigkeit geben. Andersrum, wenn ich sehe, dass die eine distendierte Kave haben und Pleuraergüsse und eigentlich genug Wasser im Körper, würde ich die nicht vor einer CT-Untersuchung wässern, weil das haben auch Daten gezeigt, das führt eher dazu, dass die Patienten mehr Probleme bekommen. Also gucken, ist es sinnvoll indiziert? Zweiter Blick, sind die Patienten zu trocken? Dann Volumen substituieren. Ist das nicht der Fall, dann ist es so, wie es ist. Aber dann würde ich auch die Untersuchung trotzdem durchführen.
Sehr klare Aussage, das finde ich gut. Wenn jetzt in der Niere dann doch gar nichts mehr oder fast gar nichts mehr geht, dann ist natürlich die Nierenersatztherapie schon auch eine eurer zentralen Prozeduren, wahrscheinlich in der Nephrologie. Was muss man dazu wissen? Vielleicht kannst du was sagen zu Indikationen für die Dialyse oder auch die Selektion der Dialyseverfahren. Was hat sich da getan?
Vielleicht zwei Vorbemerkungen. Das Erste, was mir häufig auffällt, ist das mit der Volumenbegrenzung oder Trinkmengenbeschränkung. Ich erlebe ganz häufig so Konsilanfragen, wie ist Dialyseindikation gegeben? Und dann schaut man sich den Fall näher an und sieht, der Patient trinkt 200 Liter am Tag und pinkelt auch 2 Liter am Tag. Wenn das natürlich so ist, dann muss man erstmal die einfachen Hausaufgaben machen. Das heißt also, schauen wirklich, kriege ich es mit ernsthaften, konservativen Maßnahmen nicht hin, den Patienten zu rekompensieren. Was ich sehr gerne mag, ist so der Furosemid-Stresstest. Ich gebe gern 100 Milligramm Torrem IV und gucke dann nach 2 Stunden, was kommt so an Urin raus. Und da gibt es auch ganz schöne Daten, dass wenn dann weniger als 200 Milliliter gepinkelt werden, dass man dann eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass man wirklich dialysepflichtig wird und es konservativ nicht mehr schaffen kann. Das finde ich einen klinisch extrem hilfreichen Test mit hohen Schleifendiuretika-Dosen IV zu schauen, wie viel Diurese kann ich provozieren. Ist es weniger als 100 Milliliter pro Stunde in den ersten 2 Stunden, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass man ohne Dialyseverfahren nicht vorankommt. Wir hier in Kiel sind total fasziniert von der Bauchfelldialyse aus mehrerlei Gesichtspunkten. Wir glauben erstens, dass es in Deutschland nicht gelingen wird, Versorgungssicherheit hinzubekommen ohne eine Stärkung der Bauchfelldialyse. Einfach weil wir kein Personal haben für die sehr personalintensive Hämodialyse in den kommenden 10 bis 15 Jahren. Und ich glaube, es ist fantastisch auch für kardiologische Patienten, weil wir einfach kontinuierlich Ultrafiltration betreiben können. Wenn wir Hämodialyse machen, das machen wir in der Regel 3-mal die Woche für 4 Stunden, dann müssen wir in diesen 4 Stunden all das aus dem Blutkreislauf rausholen an Flüssigkeit, was wir weghaben wollen. Und man kann sich vorstellen, dass jemand mit einer EF von 30 es vielleicht nicht so gut verträgt, wenn man ihn 3-mal die Woche in 4 Stunden 2,5 Liter Flüssigkeit aus dem Kreislauf zieht. Das ist für mich völlig offensichtlich, dass es besser ist, das eben 24/7 zu machen, wie die Eigennieren das tun. Und das kann man mit der Bauchfelldialyse wunderbar hinbekommen. David, nochmal eine Gegenfrage, damit ich nicht so hier an euch vorbeirede. Ist euch eigentlich geläufig, wie das so funktioniert mit einer Bauchfelldialyse, oder lohnt sich da auch nochmal 3 Worte zu?
Ich glaube, es lohnt sich. Also wir machen das hier mit unseren Nephrologen auch sehr erfolgreich für Herzinsuffizienzpatienten tatsächlich. Aber ich glaube, es ist etwas, was du ruhig nochmal detaillierter erzählen darfst.
Also das Prinzip ist, dass man in den Bauchraum einen Plastikkatheter einlegt, der da übrigens liegen bleiben kann. Der kann da lange im Bauchraum liegen, ist nicht so wie ein Schellenkatheter, der alle 2 Wochen gewechselt werden muss. Das heißt, der kann da über Jahre liegen. Und was auch wichtig ist, was glaube ich viele falsch glauben, es gibt nicht unendlich viele Infektionen damit. Das heißt, das Infektionsrisiko eines Bauchfelldialysekatheters ist ungefähr so wie das eines Schands bei einem Hämodialysepatient. Aber auf jeden Fall viel, viel besser als bei einem Demaskatheter. Über diesen Katheter wird dann Zuckerlösung in den Bauch einlaufen gelassen. Und diese Zuckerlösung hat eine sehr, sehr hohe Osmolarität. Und über diese hohe Osmolarität ist es möglich, dass man Flüssigkeit in den Bauchraum bewegt. Und es ist gut möglich, dass wenn man dem Patienten 2 Liter Flüssigkeit in den Bauch reinlaufen lässt, dass man dann 2,5 Liter wieder rausholt. Diese sogenannten Beutelwechsel macht man alle 4 Stunden. Das heißt, das macht man in der Regel 4-mal am Tag und wenn nötig auch über Nacht. Und so kann man eben über den Tag hinweg kontinuierlich mehrere Liter Flüssigkeit aus den Patienten drainieren. Und das ist aus vielen Gründen sehr schick. Es ist einmal sehr schick, weil man halt eine langsame, kontinuierliche Ultrafiltration machen kann. Es ist auch sehr schick, weil die Patienten nicht so müde sind nach der Dialyse. Bei der Hämodialyse ist es so, dass die meisten, wenn sie nach Hause kommen, sich erstmal aufs Sofa legen und 3 Stunden schlafen, bis es eben zu einem Reshifting der Flüssigkeit gekommen ist. Das ist bei der Bauchfelldialyse nicht so ausgeprägt. Das heißt, die Müdigkeit der Patienten ist geringer. Und auch was die Ernährung angeht, hat es Vorteile, weil wir weniger Kaliumprobleme haben. Das interessiert wahrscheinlich auch euch. Man kann aufgrund des häufig niedrigeren Kaliums bei diesen Patienten auch wunderbar MRA ansetzen, was bei der Herzinsuffizienz ja auch interessant ist, weil es eben nicht so ein hohes Risiko gibt, dass Hyperkaliämiephasen entstehen. Also aus meiner Sicht hat das extrem viele Vorteile, das Verfahren. Aber es ist in Deutschland wenig verbreitet, was es nicht überall leicht verfügbar macht. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo Kardiologie und Nephrologie wie Yin und Yang zusammenwirken müssen. Wir müssen es euch einfach auch anbieten, damit ihr die Patienten top versorgen könnt. Und ich bin fest davon überzeugt, viele, viele herzinsuffiziente Patienten sind mit einer Bauchfelldialyse viel besser versorgt als mit einer Hämodialyse.
Und was ist der Grund für diese geringere Verbreitung? Was würdest du sagen?
Ich würde das jetzt mal so ein bisschen euphemistisch als historisch bedingt verklausulieren. Es gab einfach systembedingt Zeiten, in denen es schön gangbar war, Hämodialyse durchzuführen. Und das System hat sich an diesen Weg eben gewöhnt. Und das war in Kiel hier auch so. Wir haben mit unseren Kardiologen zusammen mal analysiert, wie viele ihrer Patienten früher auch Bauchfelldialyse gemacht haben und sind erschrocken, wie wenig das waren. Und jetzt haben wir hier mit Unterstützung vom Land Schleswig-Holstein begonnen, das aufzubauen. Und dann sieht man plötzlich, was alles geht. Wir haben das Verfahren einfach durch unser eigenes Handeln in den Keller gedrängt, was in anderen europäischen Ländern ganz anders ist. Und es ist jetzt geboten, dass wir es wieder zum Leben erwecken. Und ich glaube, unsere Patienten werden es uns danken.
Du hast ja gesagt, das ist sehr einfach möglich, aber man muss es alle 4 Stunden einen Beutel wechseln, hast du gesagt. Das macht es für den Patienten ja doch zu einer Management-Herausforderung, ne?
Es gibt verschiedene Verfahren, wie man das machen kann. Man kann selbst die Beutel wechseln. Man kann auch mit Maschinen die Beutel nachts wechseln. Das ist die automatisierte Peritonealdialyse. Das kann man auch bei sich zu Hause machen. Das ist das, was ich machen würde als Dialysepatient. Da legt man sich abends ins Bett, schließt sich an das Gerät an und das wechselt nachts automatisch die Flüssigkeit im Bauch. Und bei Patienten, die sehr herzinsuffizient sind, ist es auch möglich, das im Zentrum zu machen. Das ist die intermittierende Peritonealdialyse, die auch für einige Patienten Vorteile bietet. Ich glaube, was ganz wichtig ist, hier sich nochmal klar zu machen, man kann ja aus verschiedenen Gründen dialysepflichtig werden. Und die Patienten, die wir gemeinsam betreuen, die haben ja häufig vor allem ein Volumenproblem. Das heißt also, die Clearance der Niere ist meistens gar nicht das allergrößte Problem, sondern eben diese rezidivierenden Dekompensationen. Das ist übrigens auch eine Indikation für eine frühe Einleitung einer Peritonealdialyse, dass man eben in den letzten 6 Monaten trotz einer verhältnismäßig guten GFR, wir reden hier so unter GFR von 20, mehr als einmal dekompensiert ist, vor allem auch beim Rechtsherzversagen. Und bei den Patienten genügt häufig eine viel geringere Dialysedosis. Es gibt auch Patienten, die kriegen einen Beutelwechsel pro Tag. Das ist dann eine zusätzliche Ultrafiltration so von einem 0,5 Liter bis Liter. Aber man kann sich vorstellen, dass das über die Woche hinweg halt 7 Liter zusätzliche Flüssigkeitsausscheidung sind, mit denen man sehr, sehr viele Patienten gut rekompensieren kann. Was super cool ist, David, im Sommer ultrafiltrieren die Patienten mit einer Bauchfelldialyse auch weniger als im Winter. Also wir sehen quasi, dass sich das System automatisch anpasst an den eigenen Volumenhaushalt. Und wenn es warm ist und die Patienten trockener, dann ist natürlich auch der hydrostatische Druck in den Kapillaren des Peritoneums geringer und dann wird auch weniger filtriert. Das heißt also, wir haben hier auch ein System, was sich dem Patienten automatisiert anpasst, was natürlich viel cooler ist als die Hämodialyse, die eben auf Knopfdruck funktioniert. Du siehst, ich fange an zu schwärmen, weil ich glaube, es ist eine wirkliche Chance, es für unsere Patienten besser zu machen, indem wir dieses Verfahren nach vorne bringen.
Ja, ich glaube, das kommt sehr gut rüber und das müssen wir mal gucken, ob wir das kardiologisch unterstützen können.
Ihr müsst.
Also meine Stimme hast du. Wir nähern uns der Zielgeraden unseres Podcasts und ich hätte jetzt zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen für kurze oder sehr kurze Antworten. Vervollständige bitte diesen Satz. Nephrologische Konsile in der Kardiologie sind?
Ermüdend.
Ich hoffe jetzt nach dieser Folge ein bisschen weniger. Lieber Furosemid oder Torasemid?
Völlig egal.
Welche nephrologischen Patientinnen und Patienten haben keine Indikation für einen SGLT2-Hämmer für dich?
Die ADPKD-Patienten. Patienten mit Zystennieren, denen würde ich momentan noch nicht geben. Und bei denen ohne Albuminausscheidung bin ich auch noch zurückhaltend.
Wir haben über Albuminurie-Messung gesprochen. Würdest du sagen, das muss man auch bei Gesunden machen, ja oder nein?
Ja, wenn sie älter sind als 50, einen Hypertonus haben und Diabetes.
Okay, so mittelgesund dann, ne?
Na, wir wissen, es wird in Deutschland fast nie gemacht und die Querschnittprävalenz der chronischen Niereninsuffizienz in dem von mir angesprochenen Kollektiv ist so 10-15%. Und da macht es wirklich Sinn. Also bei denen, wo wir glauben, Mensch, der könnte so ein metabolisches Syndrom haben, bei denen kann man es ruhig machen.
Okay, letzte Frage. Was erreicht zuerst die Routineversorgung? Xenotransplantatnieren oder implantierbare Kunstnieren? Oder wahrscheinlich willst du sagen, einfach Bauchfelldialyse weiter?
Bauchfelldialyse, ne? Das gibt's schon, geiles Verfahren, einfach machen. Ich will mich aber nicht vor der anderen Frage drücken. Ich glaube, die Xenotransplantation ist schneller. Da gibt's in den letzten Monaten spannende Entwicklungen und ich glaube, das dauert nicht mehr so ewig lange.
Gut, Kevin, ich würde dich zum Ende nochmal bitten, uns deine 3 Do's und Don'ts mitzugeben zu, ja, Herz und Niere.
Ich finde, da gibt's ein super Akronym für, der Ball. Das erste ist Bauchfelldialyse, dafür steht das B. Das A steht für die Albuminurie-Messung. Extrem wichtig. Nur wenn wir das Albumin messen, wissen wir, wie das Risiko ist und wie die Patienten behandelt werden sollen. Und die beiden Ls stehen für langsam. Langsam rekompensieren. Schnell ist nicht immer geil. Vor allem nicht, wenn es Nephrone kostet. Also nicht 4 Liter von einem Tag auf dem anderen aus den Patienten mit Diuretika rausbewegen, sondern glücklich sein mit einem. Und dann danken es auch die Nephrone des Patienten uns.
Ja, lieber Kevin, vielen, vielen Dank. Das war sehr plastisch und einprägsam. Ich habe sehr viel gelernt. Nicht nur die Schulz'sche Regel, sondern auch sehr praktisch gehaltene Messages. Das hilft, glaube ich, sehr. Vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass ich bei dem coolen Podcast dabei sein darf. Und ich hoffe, wir helfen gemeinsam unseren Patienten.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Mithören. Wir machen im nächsten Monat weiter mit einem sehr spannenden Thema, dem Thema Elektrophysiologie. Also ein richtig kardiologisch und rhythmologisches Thema mit einem spannenden Gast. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und auf Wiederhören beim CardioBeat, dem Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.